Hallo? Alle Plätze sind voll. Computer in der DDR, die gab es. Kaputt. Ist kaputt. Kaputt.
Ist Technik.
Technik. Das war keine. Einmal mit Profis. So, Computer in der DDR, die gab es. Ich bin aus der DDR, habe in den 80er Jahren als Schüler an kleinen Computern kleine Spiele programmiert, in Basic und Assembler und bin eben halt mit den Rechnern in Berührung gekommen. Wir hatten die auch in der Schule. Es gab so ein Schulfach wissenschaftlich-praktische Arbeit, wo wir einmal in der Woche in einen Betrieb gegangen sind. Und meine Aufgabe war dort Assembler-Programmierung. Wir waren ein Team von drei und die anderen beiden, die haben überhaupt nichts verstanden. Und ich habe da halt U880 Assembler gelernt, das DDR-Gegenstück zum Z80 und habe da etwas so programmiert und auf dem KC85 dann auch mit der Textverarbeitung WordPro dann noch das die Begleitdokumentation dazu geschrieben. Ja, eigentlich sah die Situation auf der Fläche der späteren DDR gar nicht so schlecht aus. Ein Großteil der Buchungs- und Rechenmaschinen, die wurden in Sachsen und in Thüringen gebaut. Und dann kam aber der Zweite Weltkrieg und der hat sehr viel kaputt gemacht, viel mehr als im Westen. Zum einen sind sehr viele Wissenschaftler, wenn sie nicht im Krieg gefallen sind und oder vor dem Zweiten Weltkrieg schon ausgewandert sind, entweder in den Westen gegangen, weil eben halt das Gebiet der DDR besetzt war von den sowjetischen Truppen. Dann hat die Sowjetunion mehrere tausend Betriebe abgebaut. Das heißt, die haben die gesamten Maschinen, hier sieht man ein Foto von einer leeren Fabrikhalle, also mehrere tausend Betriebe wurden in die Sowjetunion verschifft. Es wurden unglaublich viele Eisenbahngleise und die Eisenbahnen abgebaut, transportiert. Und die Sowjetunion, die hat auch Wissenschaftler mitgenommen, die dann helfen mussten, diese Maschinen in der Sowjetunion wieder aufzubauen. Und dann haben zu guter Letzt noch die USA und Großbritannien so Abwerbprogramme gefahren, um halt die ostdeutschen Wissenschaftler in die USA oder nach Großbritannien zu bekommen. Andere sind freiwillig gegangen. Bekanntestes Beispiel ist Werner von Braun, der dann in den USA eine zweite Karriere gemacht hat. Ein ganz großes Problem, das war das Embargo, was schon so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg so seine Anfänge nahm. Die COCOM-Liste, eine Liste mit ganz vielen technischen Geräten, die vom Westen nicht in den Osten importiert, also exportiert, aus den Ländern exportiert, in den Ostblock importiert werden durfte. Das waren eigentlich kriegswichtige Sachen, aber Computertechnik war natürlich kriegswichtig. Und die Embargo-Liste, die wurde immer mal so angepasst, dass man gesagt hat, das, was der Osten selbst produzieren konnte, wurde von der Liste genommen. Aber das war ein riesengroßes Problem, weil man eben halt nicht an Informationen kam oder an Fertigungstechnik oder überhaupt an Computertechnik. So hat man so verschiedene Lösungen probiert. Man versuchte mit Nicht-Embargo-Ländern zu handeln, was aber nicht so leicht war, weil die wichtigsten eben halt der COCOM angehört haben. Man hat dann so trickreich probiert, weil das Embargo hatte nicht so richtig Gesetzeskraft. Und die DDR, die fand genug Unternehmen, die sich das gut bezahlen haben lassen, zum Beispiel Computertechnik oder Fertigungsanlagen in die DDR zu transportieren. Wurde zum Beispiel falsch deklariert, die Sendung, oder ging zum Beispiel auf dem LKW, der nach Norwegen fahren sollte, auf dem Gebiet der DDR verloren. Also wurde irgendwo angehalten. Der Fahrer wurde gut bezahlt und die Maschinen, die wurden so ausgeladen. Da habe ich auch letztens auf dem MDR einen Beitrag darüber gelesen, das Thema, dass die Stasi auch gezielt zum Beispiel mit Wissenschaftlern aus Westdeutschland oder aus Österreich geredet hat und gesagt, wir geben dir unglaublich viel Geld, wenn du jetzt dieses technische Gerät aus der entweder erwirbst oder stiehlst. Und da hat er erzählt, der Österreicher, dass er halt über die Grenze in der Tschechoslowakei gefahren ist mit seinem Auto, hat mitten in der Nacht im Wald gehalten. Dann kam die Stasi, eine Handvoll Wissenschaftler, die haben überprüft, ob das Gerät eben halt tatsächlich das Gerät ist, was sie wollten. Haben ihm mehrere hunderttausend Schilling gegeben und er ist dann wieder zurück nach Wien gefahren. Ein wichtiges Instrument, das war auch die gegenseitige Zusammenarbeit der Ostblock-Länder. Das war aber nicht so einfach, zum einen, weil die DDR doch schon weit vorn lag im Vergleich zu anderen sozialistischen Ländern, wie zum Beispiel Ungarn oder Bulgarien. Und die Sowjetunion, die ziemlich weit war, aber eben gebunkert hat so ein bisschen. Die waren sehr daran interessiert, sich auf Rüstung zu beschränken und waren misstrauisch der DDR gegenüber. Sie haben immer Spione vermutet und waren eben halt mit Informationen nicht so offen. Und sie konnten auch bei Weitem nicht so viele Geräte produzieren. Im Gegenteil war es sogar so, dass zum Beispiel viele der Personalcomputer, die die DDR gebaut hat, dass die in der Sowjetunion exportiert worden sind. Ja, das war sozusagen die äußeren Zwänge. Die inneren Zwänge war, dass man eben nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal andere Dinge zu tun hatte. Und ganz am Anfang, so in den 50er Jahren, war Kybernetik auch nicht so ganz geheuer. Das war so eine Spinnerei für westliche Intellektuelle. Man hat dem Frieden nicht so ganz getraut. Und ein wichtiges Signal war der Start des Sputnik, weil man dann erkannt hatte, dass man eben halt Computertechnik auch für wissenschaftliche Höchstleistung braucht. Die DDR, die hatte im Großen und Ganzen zwei Regierungschefs, Walter Ulbricht, der die Mikroelektronik gefördert hat. Und dann ab 1971 kam Honecker an die Macht und der hat das Wirtschaftssystem so geändert. Es hieß dann nicht mehr Höchstleistungsförderung, sondern die Einheit zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik, also auch der Bevölkerung soll es gut gehen, was auf der einen Seite ganz gut war, weil dadurch Heimcomputer gebaut worden sind und eine Spielkonsole und Schachcomputer und so, aber die Spitzenforschung so ein bisschen vernachlässigt wurde und das hat sich dann immer mehr bemerkbar gemacht in den 70er Jahren, weil man die Schwermaschinen, die man immer bisher exportiert hatte, nicht mehr so gut exportieren konnte, weil die keine Mikrochips hatten, also die waren international nicht mehr konkurrenzfähig. Und dann hat man so in den späten 70er Jahren, da gab es so ein wichtiges Plenum, ich glaube, das war auch 77, eben erkannt, wir müssen jetzt investieren, Milliarden in die Mikroelektronik, wir müssen eigene Mikroprozessoren bauen, wir müssen eben halt die Computertechnik selbst bauen, weil wir können sie nirgendwo herbekommen. Also aus dem Westen konnte man sie nicht bekommen, weil man die Devisen nicht hatte und aus dem Osten konnte man sie nicht bekommen, weil niemand welche gebaut hat. Und da hat die DDR gesagt, ja, wir bauen jetzt selbst Computer. Ein Problem war auch die Währung. Also wir hatten ja im Osten, das wisst ihr vielleicht, DDR-Mark, die überhaupt nicht international auch nicht tauschbar waren. Die Unternehmen selbst, die durften auch nicht so ein weiteres Geschäft abschließen. Das lief alles über Außenhandelsfirmen oder über Firmen, die überhaupt im Ausland eben halt von der DDR unterhalten worden sind. Also wenn man zum Beispiel einen Computer brauchte, dann konnte ein Betrieb den nicht so einfach kaufen im Westen für Westgeld, sondern musste dann eben sich an den Staat richten. Und da hat ein schlauer Fuchs, Alexander Schalker-Lotkowski, der hat eine sehr interessante Autobiografie geschrieben, die man für ein paar Euro auf Amazon Marktplatz bekommt, der hat etwas gegründet, das nannte sich KOKO, kommerzielle Koordinierung, und das war ein am Ende riesengroßer Betrieb, der dazu gedacht war, Devisen zu erwirtschaften. und die Devisen dann zum Beispiel für Computertechnik auszugeben. Erwirtschaftet wurde das, die waren ganz findig, zum Beispiel in Hotels, wo die Gäste mit Westgeld bezahlen mussten, oder die DDR, die hat auch manche Kunstschätze verkauft und hat manche Waffen exportiert und hat auch zum Beispiel Gefangene freigekauft, also so, die BRD hat Geld gezahlt, damit politische Gefangene aus DDR-Gefängnissen entlassen wurden. Und all dieses Geld wurde unter anderem genutzt, um zum Beispiel 32-Bit-Rechner zu kaufen oder Fertigungsmaschinen für Mikroprozessortechnik. Ja, die Stasi, die war gut und schlecht dabei. Zum einen hat sie eben halt mitgeholfen, Pläne zu stehlen, westliche Wissenschaftler zu bestechen, um an Informationen zu kommen oder an Geräte zu kommen. Aber gleichzeitig war sie halt ein Riesenproblem, weil alles wurde überwacht. Es war viel wichtiger, loyal zum Staat zu sein. Also wenn zum Beispiel jemand super kompetent war, aber hatte vielleicht Verwandtschaft im Westen oder die Frau, die war in der Kirche tätig, dann war das eben halt super schwierig. Und dann konnten die zum Beispiel nie in den Westen zu irgendwelchen Konferenzen fahren oder wurden gar nicht an Schlüsselpositionen gesetzt. Und da hat man lieber inkompetente, linientreue Leute genommen an wichtigen Schlüsselpositionen, als eben halt Leute, die richtig was auf den Kasten hatten. Ja, ein ganz großes Problem ist zum Beispiel, dass es relativ einfach ist, einen einzelnen Chip zu bauen, im Vergleich dazu Millionen herzustellen. Und das war ein ganz großes Problem. Also die DDR, die war gar nicht so schlecht in der Entwicklung. Man sieht ja hier noch Rechner laufen, die vor 40 Jahren gebaut worden sind, aber es waren bei weitem zu wenig. Also die Kapazitäten, die waren sehr, sehr klein. Das sah man zum Beispiel an dem berühmten 1-Megabit-Speicherchip, der so kurz vor dem Ende der DDR so mit großen Pompös angekündigt wurde und von dem am Ende nur einige 10.000 produziert worden sind, was irgendwie ein Promille der gesamten Produktionskapazität war. Und natürlich war das so ein Koloss, ne? Also die Betriebe, die waren in Kombinaten organisiert. Ein Kombinat hatte so rund 20 Betriebe unter sich, aber die eigentlichen Leiter dieser Betriebe, das waren Ministerien. Also alle Betriebe waren Kombinaten untergeordnet und die Kombinate waren einem Ministerium unterworfen. Und da wurde halt in einem kleinen Zirkel um Erich Honecker und Günter Mittag, dem Wirtschaftschef, eben halt Entscheidungen so getroffen. Es gab die Planwirtschaft, 5-Jahrespläne, es gab Jahrespläne und das war natürlich alles ziemlich unflexibel. Ja, also was man der DDR unbedingt zugutehalten muss, ist, dass sie eines der wenigen Länder waren, die wirklich alles selbst produziert haben. Wenn man jetzt einen Taschenrechner nehmen würde, wenn ich einen mit hätte, da ist alles aus der DDR. Also das Display, selbst die Batterien, die Prozessoren, das Gehäuse, das war eben halt toll. Dass sie immer ein paar Jahre hinterher hingen, das finde ich jetzt gar nicht so super schlimm, gerade in den 80er Jahren mit Bürorechnern, die haben nicht so viel Anspruch gefordert, aber die waren halt super teuer. Also die DDR, die hat Prozessoren gebaut, die teilweise um den Faktor 100 mal so teuer waren, als wenn sie sie auf dem Weltmarkt hätten kaufen können. Die waren natürlich nicht dann exportfähig und das hat am Ende somit dazu beigetragen, sagt man, dass die DDR ruiniert war. Und natürlich die Mengen. Zum Beispiel hat die DDR auch Kleinkomputer gebaut, die so ein bisschen das Gegenstück zum Commodore 64, und da war die Gesamtzahl einige 10.000, währenddessen ja in der Bundesrepublik allein vom C64, ich glaube, so um die 3 Millionen verkauft worden sind. Also es ist ein irrsinniger Unterschied. Das war der erste Teil und jetzt werde ich chronologisch mal ein bisschen erzählen, was die DDR gebaut hat an Computern. Und der erste Computer, dann brauche ich noch teilweise einen Spickzettel, weil das alles so. Der erste Computer der DDR, das war ein optischer Rechner von Carl Zeiss Jena zur Berechnung von Linsen. Und das war noch kein richtiger Digitalcomputer. Er basierte auf Relais, auf Magnetschaltern, die sehr laut waren und sehr langsam. Und er hat aber die Arbeit, die manuelle Arbeit, die ungefähr 120 Tage gedauert hätte, an einem einzigen Tag ausrechnen können. Die Programme, die waren auf Stecktafeln. Es gab 6 Stecktafeln mit 50 Befehlen insgesamt als Programm. Und wenn man das Programm ändern wollte, musste man quasi die Maschine anhalten und die Stecktafeln umstecken und dann wieder einschalten. Es gab zwei Opremas. Man hat die parallel gebaut und am Anfang parallel betrieben, um zu schauen, ob die richtig rechnen, und hat dann festgestellt, beide haben immer das gleiche Ergebnis, und dann konnte man die parallel betreiben. Es gab nur diese beiden. Der Nachfolger, auch von Carl Zeiss Jena, war der Zeiss Rechenautomat. Es gibt nur noch ein Exemplar, das steht in den Technischen Sammlungen in Dresden. Das Foto habe ich gemacht, da hatte sich die Universität Leipzig zu einem Jubiläum das mal ausgeliehen, weil sie eines von 32 eine von 32 Einrichtungen war, die die eine hatten. Es wurden 32 gebaut und ein paar gingen an Betriebe, ein paar an Hochschulen und ein paar an Institute. Und die bestand aus drei Bauteilen, Element kann man sagen. Das ist erstmal der Rechnerschrank da und eine Lochkarteneinrichtung und so eine elektrische Schreibmaschine für die Ausgabe. Das war eine Zeit, wo man überhaupt noch gar nicht an Monitore gedacht hatte, sondern wo die Ausgaben per Drucker oder zum Beispiel per Lochkarten erfolgten. Parallel hat Nikolaus Lehmann an der Uni Dresden mehrere Rechner gebaut, D für Dresden. Der erste, der basierte schon auf Elektronenröhren, die viel schneller waren als Relais, aber ständig kaputt gegangen sind. Da gibt es ja auch so die Anekdote, dass so auch an US-amerikanischen Hochschulen auch die allerersten Computer auch mit Elektronen auf Elektronen basierten, die ständig kaputt gegangen sind, und Leute wie Bill Gates haben sich freiwillig zum Nachtdienst einteilen lassen, um dann am Computer arbeiten zu können und dafür zu sorgen, dass die Elektronenröhren immer mal ausgewechselt werden, und konnten dann eben halt an diesen millionenteuren Maschinen sitzen. Es gab dann noch D2 und D3, der nicht fertig geworden ist, weil am Ende der D4 auf Transistoren basierte. Das kann man fast sagen, das ist der erste Personalcomputer der DDR war. Der war dann nur noch sehr klein. D1 waren 6 Meter, also groß wie eine große Anbauwand. D4 war dann nur noch so ein Würfel mit 50 cm Kantenlänge und auf Transistoren basierend. Ja, also die DDR, die hat auch Transistoren selbst gebaut, so in den 50er Jahren in der Nähe von Berlin, in Teltow, sind die entstanden und ab 71 auch so integrierte Schaltkreise. Das, die R300, das ist so mit der, ja, das ist das erste richtig coole Projekt, was die DDR entwickelt hat. Es gibt ja auch einen sehr interessanten Stand mit einem sehr interessanten Mann, der in den 60er Jahren mit dabei war. Das war eine millionenteure Anlage, die so groß war, 150 bis 220 Quadratmeter, dass man die typischerweise mit dem Gebäude gekauft hat. Also man hat ein Gebäude gebaut, man braucht ja zum Beispiel auch für die Stromversorgung und für andere, also zum einen Reinräume und zum anderen so Kühlungsräume. Es wurden rund 350 gebaut insgesamt. Und sie wurde programmiert entweder in Assemblersprache, maschinenorientiertes Programmiersystem MOPS, oder in der Hochsprache Algol. Und es gab dann eine Vielzahl von Ein- und Ausgabemöglichkeiten. Es gab Lochkarten, es gab Lochstreifen, es gab Schreibmaschine, auch zum Eingeben, und Drucker zum Ausgeben, und so eine Art Vorläufer der Festplatte waren so Magnetbänder, dass also größere Programme von Magnetbändern kamen. Das ist eine, die steht auch in den Technischen Sammlungen Dresden. Das ist vielleicht sogar die, ich weiß es nicht genau, vielleicht ist es die einzige, die irgendwo im Museum ausgestellt ist. Ja, Der Ostblock hat sich dann zusammengetan, Ende der 60er Jahre, um einen Standard zu schaffen, um zusammenzuarbeiten, wie das IBM schon getan hat mit dem System 360. Das wurde als erstes ESO-Projekt nachgebaut. Das heißt, man hat sich so vereinbart, dass alle Länder selbst Computer, also jedes Land, jedes RGW-Land hat Computer gebaut, aber viele Einzelteile, wie zum Beispiel Festplatten oder Monitore, da wurden dann so Länder damit beauftragt. Und weil das aber nicht so gut lief und die DDR nichts bekommen hat, in nötiger Güte und Qualität, hat die DDR dann am Ende alles versucht selbst zu bauen. Und die hatten dann auch so eine einheitliche Nummerierung ES. Vielleicht habt ihr schon mal vom EC 1834 gehört, diesem DDR-PC, wo man das C eigentlich aus S ausspricht, weil es ein russisches S ist. Das ist so kein richtiger Computer, aber ich wollte mal gerne erwähnen. Ein Vorbild ist ein westdeutsches Produkt, wie heißt das? Das ist der Logicus. Und ein Jahr später hat die DDR schon sozusagen eine Art Klon vom Logicus vorgestellt, den Lerncomputer PicoDAT, wo man so Drahtbrücken stecken kann und per Glühlampen dann eben halt die Ergebnisse sieht und wo Kinder die Programmierung, die Grundzüge der Programmierung so ein bisschen lernen können. Die DDR, die hat Taschenrechner gebaut, jede Menge, seit 1973. Die hatten dann am Anfang, wie auch im Westen, noch Leuchtdioden als Anzeige und die verbrauchten alle so viel Strom, dass sie also meistens mit einem Netzteil mit ausgeliefert wurden. Was es zuvor gab, was die DDR auch gebaut hat, das waren Tischrechner. Tischrechner in der Art, dass es auch nur ein Taschenrechner ist in der Größe einer Schreibmaschine. Habt ihr bestimmt auch schon mal. Ich glaube, hier gibt es auch, ja, hier gibt es den einen oder anderen Tischrechner. Das war eine ganze Reihe. In den 70er Jahren hat man dann geprüft, ob man Taschenrechner auch in der Schule einführen kann. Hat so Testklassen ausgestattet mit Taschenrechnern und hat herausgefunden, dass die Schüler mit Taschenrechner besser und schneller rechnen. Nein. Also hat man dann in den 80er Jahren eingeführt, eben halt den Schulunterricht auf Taschenrechner umgestellt, hat einen der besten Taschenrechner, der dann schon auf LCDs bestand, umbenannt, den MR609 in Schulrechner 1 und hat Millionen davon gebaut. Und weil das halt eine Weile gedauert hat, hat man so schrittweise Klassen so eingeführt, erst die Abiturklassen. Das war, glaube ich, 84, 85 und dann 86, 87 dann mit Taschenrechnern. Ich bin 77 in die Schule gegangen und Großteil meiner Schulzeit habe ich noch mit dem Rechenschieber gearbeitet und dann zum Abitur 87 durften wir dann auf Taschenrechner umsteigen. Es war auch völlig okay, welche aus dem Westen mitzunehmen. Ich hatte einen aus dem Westen. Die wurden auch gegen so eine Bescheinigung auch verbilligt verkauft. Das waren, glaube ich, 123 Mark oder so. Konnte man dann... Meine Rede, 123,50. Ja, der SR1. Und viele von diesen Schulrechnern funktionieren heute noch mit den ersten DDR-Batterien, meine auch. Tadellos. Und das versuchte ich eben halt am Anfang zu sagen, was die DDR gebaut hat. Das war überhaupt nicht schlecht. Das war konkurrenzfähig, aber es war eben halt sehr, sehr teuer. Also dieser wissenschaftliche Rechner, der hat so um so rund 700 Mark gekostet, also ein Vielfaches von dem, was die Bundesrepublik dann produziert hat. Die DDR, die hat auch Prozessoren nachgebaut. Das war der erste. Die sind entstanden in Mühlhausen vom VEB Mikroelektronik Erfurt. Der war nicht so sehr erfolgreich, aber der U880. Also man hat überlegt, zum einen, dass man westliche Prozessoren nachbaut, anstatt einen eigenen zu entwerfen, um eben halt zum einen kompatibel zum Weststandard zu sein und zum anderen vielleicht, um Geräte irgendwann mal exportieren zu können. Und der U880, das war der Hauschip der DDR überhaupt. Der war an allen Geräten eingebaut, in Kleinkomputern, in Bürocomputern, in Schachcomputern. Da wurde auch in andere Länder, also Länder des Ostblocks, exportiert. Und ja, ein Z80-Klon. Ja, meine Rede. Also ich meine, softwarekompatibel. Softwarekompatibel. Was man damit zunächst viel gebaut hat, das waren Platinen, fertige Platinen, die man an die Betriebe gegeben hat und die dann in die verschiedensten, zum Teil selbst gebauten Computer, Fahrkartenautomaten und Steuerungsrechner eingebaut hat, weil es eben halt noch nicht Computer so gab. Gleichzeitig gab es so einen Erlass von ganz oben, dass die DDR eine Spielkonsole bauen sollte. In Frankfurt-Oder ist das passiert. Also kam sozusagen der Minister höchstpersönlich nach Frankfurt und hat so eine Pong-Konsole, wie man sie hier im Game Room auch sehen kann, hingestellt und gesagt, die müsst ihr jetzt bauen. Und in diesen Pong-Konsolen war so ein Pong-Chip eingebaut, den die DDR, weil sie ihn nicht selbst bauen konnte, importiert hat, in einer Auflage von 1000 Stück. Und da ist dieses Bildschirmspiel 01 1000-mal produziert worden und zu einem ziemlich hohen Preis von 550 Ostmark verkauft worden sind. Aber ich habe das zu DDR-Zeiten auch noch kennengelernt. Und ist auch eine aufgebaut im Game Room und die funktioniert immer noch. Ja, DDR hat auch Schachcomputer gebaut. Das fing an mit, das war erst so ein Berufsschulprojekt, das war in Mühlhausen. Das war der SC1, das war so ein kleines so Projekt, aus dem dann der SC2 entstand. Und dann hatte man sich überlegt, man könnte die vielleicht auch exportieren und hat die dann umbenannt von Schachcomputer und Chessmaster. Die Software, die hat man gestohlen von einem amerikanischen Schachcomputer. Und wer das Schach vom KC85 kennt, die Software, die ist die gleiche, die hat man dann sozusagen auch als Heimcomputer-Software verkauft. Das war so der erste richtige Bürorechner, mit dem ich damals auch zu tun hatte und meine WPA-Arbeit geschrieben habe. Ich hatte da noch 8 Zoll Disketten mit auf 8 Zoll Disketten gespeichert. Da lief eben halt mit dem U880 unter der DDR-Version von CPM, die SCP hieß, mit westlicher Standardsoftware, die deutsche Namen hatte, wie Redabus statt DBase und Textprozessor statt WordStar. Und da konnte man auch gut westliche Bücher nehmen, um das zu erlernen. Es gab in der DDR Lerncomputer, die im Prinzip waren wie ein Computer, nur dass sie keine Tastaturen, keinen Bildschirm hatten und mit dem man in der Schule lernen konnte, in Assembler zu programmieren. Das heißt, es war auch ein U880 drin und man konnte über die Taschenrechner-Tastatur Hexcodes eingeben, um kleine Assembler-Programme zu schreiben, um zum Beispiel die Leuchtschrift zu adressieren oder zum Beispiel den Tonausgeber und die hatten aber auch Kontakte nach außen. Der große Bruder des LC80, das war der Poly-Computer. Das war eher so eine leere Version, die war auch um einiges teurer, die hat über 3000 Ostmark gekostet und die konnten dann zum Beispiel Lehrer verwenden, um ihren Schülern auch Assembler beizubringen. Dann gab es noch das ein oder andere Projekt, was über Zeitschriften verbreitet worden ist. Eins der bekanntesten, der Amateurcomputer AC1, der über ein Jahr lang vom Funkamateur begleitet wurde, wo die Schwierigkeit war, erstmal an die Leiterplatte zu kommen, die dann eben halt schon vorbereitet war. Und wenn man Glück hatte, da hatte man eben halt eine Leiterplatte und einen Beutel mit Bauteilen und musste den Rest Gehäuse, Tastatur, Netzteil und so sich selbst besorgen. Das heißt, die sehen eben halt hier alle anders aus. Dann gab es die richtigen kleinen Computer. Es gab zwei Modellserien, die ist von Robotron Dresden, die erst Z9001 hieß und dann umbenannt worden ist. Den habe ich nicht so ganz gemocht, weil er keine Pixelgrafik hat, sondern nur Blockgrafiken und am Anfang nur in Schwarz-Weiß. Mein Liebling war der KC85 2 und dann 3. Das habe ich geschrieben, dieses Spiel. 1988. Ups, jetzt habe ich es auch noch kaputt gemacht. Ja. Also, sehr interessant an dem System ist, dass es modular war. Also zum einen hat es hier Schächte für Steckmodule und konnte aufgesetzt werden. Man sieht ja auch hier in der Ausstellung einen richtigen Turm des KC85. Als Vorbild diente so ZX Spectrum, hat man so gedacht, so ähnlich hat man das so nachgebaut. Also von den Spezifikationen her. Das ist hier vielleicht der Computer, der in der DDR in Privathaushalten aus DDR-Produktion am verbreitetsten war. Der war schon sehr komfortabel. Man hat nämlich nach einem Jahr Wartezeit und persönlicher Abholung in Erfurt eine fertige Leiterplatte bekommen und eine wunderbare Folientastatur mit alphabetischer Sortierung, wo die letzten Buchstaben auf der Zweitbelegung waren, also X, Y und Z, musste man sozusagen Shift drücken. Man musste also dann die Tastatur anlöten und ein Netzteil besorgen und dann vielleicht noch ein Gehäuse. Und viele haben sich aber eine ordentliche Tastatur gebaut, damit man mit dem dann ordentlich arbeiten konnte. Das war im Prinzip der A5120 in etwas geänderter Version. Das war der erfolgreichste und meistverkaufte DDR-Bürocomputer. Auch noch SCP, die DDR-Version von CPM mit ganz viel Bürotechnik. Und damit habe ich damals auch viel gelernt und Redebass und gelernt und Texte geschrieben und ein bisschen programmiert. Die DDR, die hat auch einen eigenen Münzspielautomaten produziert, Polyplay. Da hat man auch westliche Kleincomputer wie ZX Spectrum als Vorbild genommen, auch mit dem U88. Da war ziemlich erfolgreich, hat auch viel Geld eingespielt. Es wurden 2000 Stück gebaut und die standen in Interhotels und in Pionierhäusern und Jugendzentrum und man hatte versucht, ihn zu exportieren. Es existieren also so verschiedene Sprachversionen, aber das hat nicht so richtig geklappt und vor allen Dingen im Westen konnte man ihn nicht gut exportieren. Interessant daran ist, dass es verschiedene Spiele zur Auswahl gab. Also man hat eine 50 Pfennig eingeworfen und konnte dann aus meist 8 Spielen auswählen. Im Computerspielemuseum Berlin steht einer. Das war so einer der späteren, fast schon IBM-kompatiblen PCs. Das Problem war eher so die Hardware und nicht die Software. Ganz großes Problem waren so oft die Grafikkarten. Also zum Beispiel VGA-Grafik, das war nahezu undenkbar an der DDR. Aber es lief zum Beispiel hier DOS auf diesem Rechner. Und der war nun dann schon komplett IBM-kompatibel mit nur Software, ja. Also gerade so VGA war das Problem. Ich erinnere mich noch daran, dass man einen CGA-Emulator verwenden musste, um...
Wir konnten keine restliche Platte reinstecken, weil die Steckverbindung war metrisch.
Genau, meine Rede, die metrische Steckverbindung. Dann halt der berühmte 1-Megabit-Chip, der vor allen Dingen so ein politisches Signal war. Carl Zeiss Jena hat sich das Thema an sich angerissen, weil sie gern mit ihren optischen Systemen auf dem Weltmarkt brillieren wollten. Haben viele Milliarden in diese Fabriken gesteckt bei Erfurt, aber es kam dann eben halt die Wende und insgesamt wurden nur wenige 10.000 produziert. Da gibt es dann... War das nicht so, dass insgesamt nur 35 Stück produziert wurden?
50.000 Stück pro Jahr. Aber da muss man auch drüber lachen. Das war ein Megabit. Das heißt also, um PC auszustatten, bauen sie da entsprechend viele.
Ja.
Und das war die Wochenproduktion von Westwerken.
Und um das produzieren zu können, hat man zwei 32-Bit-Rechner in die DDR geschmuggelt und einen Teil der Fertigungsanlagen, also einen Teil selbst gebaut und einen Teil hat die Stasi versucht zur Verfügung zu stellen, die man aber nicht nutzen konnte. Und einen Teil hat man eben halt ins Land geschmuggelt. Der Nachfolger vom KC-85-3 war der 4, der ist zu sehen in so einem tollen Ausbau, dann auch schon mit Diskettenlaufwerk und das ist das, was die DDR-Computerszene, die es immer noch gibt, heute noch benutzt mit ganz vielen Neuerungen, mit ganz vielen Modulen wie Soundmodul und auch Internetanschluss und Festplatten und alle anderen. Der hat nicht viel Glück gehabt, das war der vom Ministerium für Volksbildung initiierte Bildungscomputer, von dem nur der erst so im Sommer 1989 richtig anlief und von dem insgesamt nur ein paar tausend überhaupt entwickelt worden sind und dann kam eben die Wende, das war auch ein CPM-Rechner, der netzwerkfähig war und eben halt vor allen Dingen für den Einsatz im Bildungsbereich entwickelt wurde. Und den traf besonders unglücklich, der erschien genau zur Wende. Das war der erste Kleinkomputer, der zu einem westlichen Computer kompatibel war, und zwar zum Schneider CBC. Da laufen viele Spiele ohne weiteres darauf. Das war auch mein erster Kauf im Frühjahr 1990 für 250 Ostmark auf einem Straßenstand. Und heute ist das super selten, weil es eben halt kaum welche gibt und weil DDR-Leute ihn gern haben möchten, aber auch Leute, die Schneider CBC-Rechner sammeln. Dann noch kurz erwähnt, hat die Sowjetunion die Nintendo LCD-Spiele nachgebaut als Elektroniker und die konnte man für wenig Geld aus der Sowjetunion mitbringen und die waren in der DDR relativ verbreitet. Und das würde jetzt zu weit führen. Westcomputer waren super verbreitet in der DDR. Zum einen hat man sie in An- und Verkauf gekauft. Man hat sie von Westverwandten mitbringen lassen. Es gab die Möglichkeit, dass Westverwandte über einen speziellen Genex-Katalog Geschenke in die DDR machen konnten. Und auch die COCO hat teilweise geholfen, dass zum Beispiel Betriebe ein Amiga bekommen, um da Design und Layout und so zu machen. Also man könnte sogar sagen, weil nur so wenig mehrere 10.000 Kleinkomputer gebaut worden sind, dass in Haushalten eher mehr Westcomputer standen als die DDR-Computer, währenddessen in den offiziellen Jugendzentren, Schulen und so dann eher die Kleinkomputer standen. Szene heute gibt es noch. Es gibt jedes Jahr das KC-Treffen in der Nähe von Dessau in Garitz. Das fand jetzt dieses Jahr zum 25. Mal statt. Langlebigste Computertreffen in Deutschland. Da sieht man nur Ostcomputer. Es gibt das Forum Robotronentechnik, wo sich so die Quacks versammeln und wo auch ein unglaublicher Wissensschatz steckt. Es gibt das Rechenwerk in Halle, ein Computermuseum, was sich sehr damit beschäftigt, DDR-Rechner zu restaurieren, Daten zu retten, wieder zum Laufen zu bringen. Es gibt die Technische Sammlung in Dresden als Museum mit dem Förderverein, der sich auch damit beschäftigt, dann eben auch Dokumentationen zu erstellen und die DDR-Computergeschichte zu dokumentieren. Und es ist vor wenigen Wochen ein ganz tolles Buch erschienen, Computer in der DDR. Das ist von mir und jeder, der möchte, der kann jetzt eins bekommen, gratis. Das war mein kurzer Einblick.